Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Sepp Maier, Toni Schumacher, Jürgen Kreu, Oliver Kahn, Manuel Neuer. Deutsche Torhüter genossen bzw. genießen weltweit einen exzellenten Ruf. Genau wie die deutschen Torhüterinnen Silke Rottenberg, Nadine Angerer, Almut Schuld oder Merle Frohms. Doch die Zukunft sieht trüber aus. Vor allem junge männliche Nachwuchstorhüter kommen in den Vereinen kaum noch zum Zuge. Nur wenige schaffen den Sprung in ein Profiteam. Torwartnation Deutschland, ein Mythos bröckelt. Ein Nachspiel von Stefan Osterhaus.
Der 12. Dezember 2022. Die Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft in Katar erst ein paar Tage zuvor in der Vorrunde ausgeschieden. Da erreicht eine Meldung aus dem Skiurlaub eines Nationalspielers die Fußballfans.
In den Bergen ist es passiert, im Gebiet rund um den Spitzingsee. Ein Unfall mit Folgen. Der prominente Verletzte ist Manuel Neuer. Unterschenkelbruch im Rahmen einer Skitour. Es muss ein ziemlicher Crash gewesen sein. Genau eine Woche nach der Rückkehr aus Katar ist für Neuer die Saison beendet. Doppelfrust. Jetzt ist Geduld gefragt.
Manuel Neuer, der Nationaltorhüter, fällt aus. Noch immer, seit mehr als 8 Monaten. Keine Zwangspause wie jeder andere. Denn Manuel Neuer ist ja auch kein gewöhnlicher Torwart. 5-mal war er Welttorhüter. Er ist der letzte wirklich große Keeper in einer langen Traditionslinie von Ausnahmekönnern im deutschen Tor. Deutsche Torhüter stehen in einem ganz besonderen Ruf. Sie galten, ganz gleich in welchem Jahrzehnt, meist als die Besten der Welt. Der deutsche Torwart ist also mehr als nur ein Weltklassespieler. Er ist gewissermaßen ein Nationaldenkmal. Ein Mythos ist er sowieso. Daran, dass Torhüter in Deutschland seit Jahrzehnten hoch geschätzt werden, hat wohl der erste WM-Titelgewinn von 1954 einen großen Anteil. Denn angefangen hat es mit Toni Turek, als der mit waghalsigen Paraden den WM-Sieg der Deutschen festhielt.
Jetzt Angriff der Ungarn durch Cibor, alleine durch. Turek aus dem Tor heraus, hat gerettet. Nachschuss von Hidekuti ans Außennetz, ans Außennetz. Toni, Toni, du bist Gold wert. Du bist mindestens so schwer in Gold aufzuwiegen wie der Coupe Rime, also der Goldpokal, der 1,5 Kilo schwer sein soll und einen Wert von 15.000 Goldmark haben soll. Bitte 15.000 habe ich in der Aufregung gesagt. 15.000 heißt es, wenn wir uns ganz korrekt im Schriftdeutsch äußern wollen. Kosic kommt nicht an den Ball. Die Verteidiger der Ungarn müssen weit mit aufrücken. Jetzt heben sie den Ball in den deutschen Strafraum hinein. Schuss! Abwehr von Turek! Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott!
Ein Fußballgott. Damit war der Ton gesetzt. Der deutsche Fußballgott war kein Stürmer wie bei den Brasilianern, kein Spielmacher wie bei den Argentiniern. Er hielt hinten dicht, er hielt den Kasten sauber. In schöner Regelmäßigkeit schwangen sich Tureks Nachfolger zu Höchstleistungen auf. Es gab den nüchternen Hans Tilkowski, es gab den exzentrischen, oft zu Späßen aufgelegten Sepp Maier, der schon mal einer Ente hinterher sprang, wenn ihm zu langweilig wurde. Es gab die Cerberusse Toni Schumacher und Oliver Kahn, die weder sich noch den Gegner schonten.
In Taekwondo-Manier sprang er Dortmunds Stürmer Heiko Herrlich entgegen, der ihm nach 8 Stunden ohne Gegentor ausgerechnet am Ostersamstag 2 Eier ins Nest gelegt hatte.
Im Nachhinein, da denkt man immer, was war denn da los eigentlich?
Oliver Kahn lag quer in der Luft, das rechte Bein ganz weit nach vorn gestreckt.
Ich sehe übel aus, war dumm von mir, war Blödsinn, ich hätte auch dann zurückgezogen.
Doch nicht nur durch seinen kompromisslosen Einsatz, sondern durch unglaubliche Paraden wurde Kahn zu einem Besonderen seiner Gilde. Auch die DDR hatte Spitzenklasse im Tor zu bieten, vor allem Jürgen Kreu von Sachsenring-Zwickau in den 1970er Jahren. Er stand auch beim Spiel gegen die Bundesrepublik 1974 auf dem Feld und konnte von den späteren Weltmeistern nicht überwunden werden. Kreu brachte es insgesamt auf 94 Einsätze für die DDR. Sein Torwartspiel brauchte dabei nicht unbedingt die spektakulären Paraden.
Ich halte es ein bisschen für lächerlich, wenn jetzt ein Ball eigentlich mittig kommt oder halben Meter links oder halben Meter rechts, den man mit dem kurzen Sidestep sehr gut kontrollieren kann. Und die Torhüter machen dann eine akrobatische Flugeinlage draus und lenken den Ball über die Latte. Aber es ist nichts dagegen zu sagen, wenn im Ball 2 Meter oder 3 Meter von der Mitte wegkommt, auf die Ecke zufliegt, mit einer schönen Parade, mit einem schönen Absprung. Davon träumt man zum Beispiel als junger Mann, von solchen Paraden in einem wichtigen Spiel und damit den Spielausgang positiv beeinflussen zu können. Das ist der Reiz des Torhüterspiels auch.
Ob Manuel Neuer je von Jürgen Kreu aus Zwickau gehört hat? Der von den Bayern so schmerzlich vermisste Neuer hat einen ganz eigenen Typus von Torhüter begründet.
Und jetzt muss vorne Mertesacker wieder aufpassen, weil der Slimani da kämpft. Und Mertesacker muss nochmal aufpassen. Und da kommt Neuer raus. Und rasselt fast mit Boateng zusammen. Und dann hätte Feghouli davon profitiert. Aber Neuer war da kompromisslos. Und der Boateng kennt das auch vom FC Bayern. Der hat mal die Haxen weggezogen. Und Neuer hat den Ball dann ins Seiten ausgeklärt. Unfassbar.
Mitspielend, vorausschauend, dem Gegner zur Not 30 Meter vor dem Tor den Ball vom Fuß spitzeln. So revolutionierte Manuel Neuer das Torwartspiel. 2014 gegen Algerien schuf er im Achtelfinale der Weltmeisterschaft seinen ganz eigenen Mythos. Er war der beste Mann, ohne einen einzigen Ball mit den Händen abwehren zu müssen.
Und dann wird Schweinsteiger geblockt und jetzt die Möglichkeit, kommt der Neuer rechtzeitig hin. Ja, ist wieder rechtzeitig da. Höchstes Risiko bei Manuel Neuer. Wieder waren sie da durch. Feghouli läuft auf ihn zu und denkt sich jetzt, Mann, ist der Keeper schnell. Neuer war einen Meter vor ihm dran und klärt das Ding, als wär's nix. Meine Nerven. Ich glaube das ja alles hier nicht. 0-0.
Dass Deutschland als eine sogenannte Torwartnation gilt, ist nicht bloß die Selbstwahrnehmung deutscher Fans und Experten. Neben Neuer waren und sind Marc-André Ter Stegen, Kevin Trapp und Bernd Leno national wie international erfolgreich. Auch statistisch ist der Eindruck bestens unterfüttert. Bei den seit den 1990er Jahren immer populärer werdenden Wahlen zum besten Spieler der Saison ging in der Kategorie Best European Goalkeeper der Titel in 33 Jahren ganze 13 Mal an 5 verschiedene deutsche Keeper. Sie alle waren Vorbilder für die folgenden Generationen und manche sogar über den Fußball der Männer hinaus. Almuth Schuld, die Nationaltorhüterin und TV-Expertin, ließ sich nicht nur von ihren Vorgängerinnen im Tor der deutschen Frauen inspirieren.
Ja, zwangsläufig ist das übers Fernsehen gekommen. Das heißt, ich habe als erstes Turnier die WM 2002 verfolgt. Da ist es dann irgendwie Oliver Kahn gewesen, der beeindruckt hat. Das hat er dann auch dazu gepasst. Und bei der WM 2003 war es dann Silke Rottenberg. Also es waren zwei Turniere, bei denen die Torhüter gut waren und auch einen positiven Einfluss auf die Mannschaftsleistung hatten. Aber so sagen wir mal, ein konkretes Vorbild hatte ich nie. Ich habe immer versucht, schon von Anfang an mir bei jedem Torhüter irgendwie das rauszusuchen, was ich gut finde. Und da gab es ja gerade in Deutschland viele, die einen geprägt haben. Und Manuel Neuer hat es dann nachher irgendwie perfektioniert. Er ist auch jetzt immer noch in seinem hohen Alter, wenn er nicht gerade verletzt ist, der beste Torhüter der Welt.
Mit Manuel Neuer, sagt Almuth Schuld, sei ein ganz besonderes Stadium im Torwartspiel erreicht worden.
Grundsätzlich kann er alles. Also es gibt eigentlich nichts, was er nicht kann. Er kann mitspielen als Feldspieler. Es gibt ja nicht umsonst Trainer, die gesagt haben, man könnte ihn auch als Feldspieler in der ersten Liga einsetzen. Und genauso kann er im 1 gegen 1 gut sein. Er kann Flanken abfangen. Er kann einfach auch sehr, sehr gut Torschüsse aus der Ferne halten. Also es ist irgendwie kein Manko bei ihm.
Nie war ein Keeper kompletter als Neuer. Kein anderer Torhüter in der Geschichte des Fußballs habe mehr für das Ansehen der Torwartposition getan als Manuel Neuer, sagt die Expertin.
Jahrzehntelang war es eher so, der nicht gut genug laufen kann, der geht ins Tor. Da hat man aber das Potenzial der Position noch nicht entdeckt. Also es ist ja oft auf den Bolzplätzen, bis eigentlich Manuel Neuer da war, immer noch so gewesen. Also seit Manuel Neuer gibt es sehr, sehr viele Jugendliche, die dann sagen, ich will ins Tor. Ich will das genauso machen. Ich will auch durchs Tor fliegen. Aber früher war das noch nicht so da. Vielleicht kam das immer mal auf. Aber jetzt ist auch mittlerweile jedes Kind erreichbar durch soziale Netzwerke und Ähnliches. Klar hat man immer Torhüter gehabt wie, weiß nicht, auch Sepp Maier, Oliver Kahn und Co. Aber durch Manuel Neuer ist es nochmal anders geworden, weil sie auch gemerkt haben, dass sie dann trotz dessen Fußball spielen und dass auch eine ganz andere Anerkennung für Torhüter herrscht, als es vorher so war.
Nur führt der Ausfall des mittlerweile 37-Jährigen auch zu der Frage, wie ist es eigentlich in Zukunft bestellt mit den deutschen Torhütern? Auf den ersten Blick ist die Situation komfortabel. Mit Marc-André Ter Stegen vom FC Barcelona hat die Nationalmannschaft einen Mann von Weltklasse-Format in der Hinterhand. Auch Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt verkörpert internationales Format. Aber was kommt danach? Etliche Anzeichen deuten darauf hin. Es geht abwärts. Hier bröckelt ein Mythos.
Ja. Gut.
Längst stehen in der Bundesliga mehr ausländische Keeper zwischen den Pfosten als Deutsche. Talente, die in die Profiteams drängen, sind gegenwärtig äußerst rar. Den Sprung in ein Profiteam hat jüngst nur Noah Atubolo vom SC Freiburg geschafft, der bei der deutschen U21 das Tor hütete. Nur Im gleichen Alter war Manuel Neuer da bereits Stammtorhüter des Nationalteams. Und Marc-André Ter Stegen wurde mit 23 schon Champions-League-Sieger mit dem FC Barcelona, dessen Tor er noch heute hütet. In vielen anderen Ländern wäre er sicher die Nummer 1 in der Nationalmannschaft. In Deutschland hat er das Pech, sich hinter Manuel Neuer einreihen zu müssen, solange dieser nicht verletzt ist.
Sehr gut. Und weg.
Daran, dass Ter Stegen Format habe, hat sein damaliger Torwarttrainer Uwe Kamms nie gezweifelt. Mit 19 warf ihn Gladbachs Trainer Lucien Favre ins kalte Wasser. Gladbach stand im Abstiegskampf. Doch der junge Bursche zeigte Nerven wie Drahtseile. Torwarttrainer Kamms erinnert sich.
Die heißeste Aktion war dann wirklich, als er einen Ball abfängt, einen hohen Ball, und Novakovic steht vor ihm, er will einen Dropkick mit rechts schlagen. Novakovic geht dann vor ihn, macht das rechte Bein zu, er dreht sich rum, macht den Dropkick mit links und auf den Punkt. Das war Hammer. Also das, da muss man dann auch sagen, in so einem Spiel dann sowas auch dann zu machen. Ja, als erstes Bundesligaspiel, etwas über 18 Jahre, da sagt eigentlich alles in dem Moment aus, wie er war und wie er als Typ auch ist. Und ja, da muss ich sagen, da kommt nicht so viel drüber dann so von dem Fußballerischen dann auch.
Ein Ausnahmetalent, möchte man ihm beipflichten. Aber genau dieses Ausnahmetalent ist es ja, was deutschen Torhütern in Serie zugeschrieben wird. Besuch bei Sepp Maier in Hohenlinden bei München. Der mittlerweile 79-Jährige zählt zu den Giganten des Torwartspiels. Welt- und Europameister war er mit der Nationalmannschaft, viermaliger Europacup-Sieger mit den Bayern. Es gibt keinen Titel, den Sepp Maier in den 60er und 70er Jahren nicht gewonnen hat.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie aus dem ausverkauften Münchner Olympiastadion. Wir warten auf die Mannschaft. Noch ist nichts zu sehen. Wohl aber kann ich Ihnen sagen, dass beide Teams die Mannschaftsaufstellungen aufbieten, die Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, überall längst erwartet haben. Das bedeutet also, dass die bundesdeutsche Elf mit Maier im Tor spielt.
Auch Sepp Maier nimmt die Probleme seit dem Ausfall von Neuer wahr. Es sei nicht das erste Mal, dass der deutsche Fußball in der Torhüterfrage in die Bredouille geraten sei. Aber grundsätzlich traut er den deutschen Torhütern einiges zu. Nur wo sind sie?
Es hat noch ein paar Flauten gegeben, immer die Jahre hinaus. Aber so ein richtiges Problem hat man eigentlich nie. Wir haben immer gute Torhüter gehabt. Solange in Deutschland Fußball gespielt wird. Und es wird auch weiterhin so bleiben. Weil unsere Torhüter sind, wie soll ich sagen, nicht auf Show bedacht, sondern die sind Realisten. Die spielen halt einfach so, wie sie es gelernt haben. Die Torhüter, die spielen nicht auf Galerie, wie wir Spieler gesagt haben, die machen eine Show, die fliegen durch den 16er durch. Sie sind sachlich, die machen ihre Arbeit gut, korrekt und, wir sollen sagen, und sauber. Also nicht viel Galerie drin, dass Zuschauer was haben davon, sondern wir spielen nüchtern, kann man sagen. Unser Torwartspiel von den Deutschen ist ein nüchternes, sehr gutes Torwartspiel.
Nüchtern, sachlich. So war auch das Spiel des legendären Münchner Schlussmanns. Daran, dass deutsche Keeper weltweit einen guten Ruf haben, hat Maier nicht nur als Spieler Anteil gehabt. Er war einer der Ersten, die das Torhütertraining systematisch angegangen sind.
Ich war eigentlich der erste Torwarttrainer, glaube ich, eigentlich der erste Torwarttrainer, der in der Nationalmannschaft und vorher schon beim FC Bayern so sporadisch aus Lust und Liebe eigentlich mit dem Schumacher Pfaff und Raimund Aumann Torwarttraining gemacht hat. Wir haben uns immer abgesprochen, zweimal in der Woche, wenn ich Zeit gehabt habe, dann hat der Schumacher oder der Aumann angerufen, hat gesagt, du Sepp, hast du Zeit, kommst du rauf zum Tor? Ja, okay, ich habe Zeit, ich komme.
Maier zögerte nicht, die Anfragen der Kollegen anzunehmen. Wer wäre prädestinierter gewesen als der Mann, der 442 Bundesligaspiele ohne Unterbrechung am Stück absolvierte?
Ich habe viel Erfahrung und ich bin ja sehr kreativ in dieser Angelegenheit. Und da habe ich dann immer mir Notizen gemacht und habe immer aufgeschrieben, was hast du heute gemacht, das könnte man verbessern. Habe dann Notizen gemacht, da habe ich ein ganz Buch voller Notizen gehabt. Und dann war es auch bei mir so, das andere Torwart, was ich noch gemacht habe, das war eintönig. Da hat der Trainer 20 Bälle oder 10 Bälle, 20 Bälle haben wir gar nicht gehabt damals, hat er 10 Bälle hingelegt und draufgekämmert. Rechts, links, rechts, links, oben, unten, rechts, links. Und das bringt eigentlich nichts. Du musst diese Fehler musst erkennen und dann musst du das nicht andauernd so machen, sondern du musst der Torhüter auch Zeit lassen, damit er es konzentriert macht. Er muss es konzentriert machen können, weil wenn ich was 20 Mal hintereinander mache, dann bin ich beim 15. Mal, ich muss jetzt hier der Lohne da mit schmarrn. Sagst du dann, ja klar. Und es muss dann kurzzeitig, du musst da 3 Minuten, 4 Minuten und dann machst du eine Pause. und dann fangst du wieder an.
Training in Intervallen. Davon profitierten zwei Generationen von Torhütern in München und im Nationalteam. Und Meier prägte dabei diesen Stil, der als prototypisch für deutsche Torhüter gilt.
Ich habe ja mitgespielt. Natürlich habe ich ab und zu mal schmeißen müssen, aber im Großen und Ganzen, ich habe das ja gar nicht dazu kommen lassen, denn ich war im Strafraum, war ich, muss ich echt sagen, überragend. Im Rausgehen, Flanken abfangen, und das hat natürlich viele Situationen schon vorher bereinigt. Klar war es früher einfacher, den Strafraum zu beherrschen wie jetzt, aber es gibt auch in der jetzigen Zeit Situationen, wo der Torwart raus muss. Aber dann wundere ich mich immer, wenn du im Fernsehen anschaust und dann fällt das Tor, was du als Torwart siehst, und sagst, Mensch, warum geht er da nicht raus? Und der Reporter sagt überhaupt nichts, den kann er nicht halten. Da muss ich immer lachen, wenn ich es sehe.
Es ist also gar nicht so einfach, die Klasse eines Torhüters zu bewerten. Spektakuläre Paraden reichen nicht aus. Inzwischen sei aber die Qualität weltweit deutlich höher als noch vor 10 Jahren, sagt Meier.
Schauen Sie mal die Brasilianer an, was haben die früher für Torhüter gehabt? Die haben gesagt, die haben sie dann reingestellt und dann haben sie gesagt, na gut, wir sind so gut, wenn die anderen 4 schießen, dann schießen wir 5. Ja, so war es aber auch, die Brasilianer. Und jetzt haben sie auch super Torhüter. Die Zeit hat sich total geändert. Klar, es gibt überall Talente, auf der ganzen Welt gibt es Torwarttalente, nicht nur in Deutschland. Aber wir sind nach wie vor die Besten, was es in Europa und in der Welt gibt. Wachsen bei uns auch.
Ortswechsel, Köln-Ehrenfeld, das Büro des Spielerberaters Jörg Neblung. Neblung ist Spezialist für die Belange von Torhütern. Stefan Ortega, der als zweiter Mann hinter dem Brasilianer Ederson in diesem Jahr mit Manchester City Champions League-Sieger wurde, ist sein Klient. Der erste, den er beriet, war der spätere Nationalkeeper Robert Enke.
Das war mein erster eigener Transfer in meiner Selbstständigkeit, ging zum FC Barcelona mit Robert. Und da haben alle damals so gedacht, wie geht das? Ähnlich wie jetzt Stefan Ortega. Und dann habe ich noch ein paar Geschichten geschrieben, die so ähnlich waren. Jörg Butt war hier irgendwie gestrandet in Leverkusen. Ich habe ihn nach Lissabon gebracht zu Benfica und ein Jahr später zu den Bayern. Und dann ist er auch durch Roberts Tod noch in die deutsche Nationalmannschaft gerückt als Ersatztorhüter. Timo Hildebrand aus der Arbeitslosigkeit aufgenommen und wieder untergebracht. Das war dann auch wieder ein Torhüter. Und dann habe ich eben immer auch Juniorentorhüter gehabt. Hier Konstantin Frommann, Fritz-Walter-Medaillenträger, DFB-Europameister. Und noch ein paar andere. Das heißt, die Vereine kennen mich inzwischen so mit dieser Eigenart, wenn ich anrufe.
Schon von daher hat Neblung einen guten Überblick auf das, was sich in Deutschlands Torwartszene tut.
Wir haben unsere Domäne, Paradedisziplin noch, aber das wird nicht mehr lange halten. Ja, in der Nach-Neuer- und Trapp-Ter Stegen-Zeit kriegen wir Probleme, weil wir die Breite nicht mehr haben an Spitzenspielern. Die Frage ist, haben wir überhaupt noch eine Spitze? Auch das ist nicht zu sagen. Also wir haben in der Ausbildung massive Fehler gemacht, die jetzt nicht bei den Torwarttrainern liegen, weil wir haben gute Torwarttrainer. Die Ausbildung der Torwarttrainer ist gut. Aber wir nehmen den Jungs die Entwicklungsebene. Also wir lassen zu, dass nach der U19, wo der DFB halt ein riesen Konstrukt aufgepumpt hat, was sie alles haben müssen, Rasenheizung, Flutlicht, das ist schon mal das Mindeste, aber hauptamtliche Physiotherapeutinnen und Pressesprecherinnen und Pädagoginnen und so weiter. Das ist alles das, was gefordert ist. Und das wird dann, wenn die U19 vorbei ist, komplett fallen lassen.
Das Urteil des Experten ist ernüchternd. Und Besserung sei erstmal nicht in Sicht.
Und das ist unser Problem. Deshalb haben wir hinten in der Dichte eben ein Riesenproblem. Und ich frage immer die Bundesliga-Manager in der ersten und zweiten Liga, wie viele Spieler haben wir denn im Tor stehen in der ersten und zweiten Liga, die unter 25 sind? Und da ist bei allen, außer bei den wirklichen Freaks, Schulterzucken. Das weiß keiner. Wie viele haben wir denn da? Und es sind 2. Und das zeigt unser Problem.
Es ist eben einfacher, auf einen komplett ausgebildeten Torhüter zurückzugreifen. Und die kommen inzwischen ja auch aus dem Ausland. Als der deutsche Fußball Anfang der 2000er Jahre in die Krise geraten war, waren es vor allem Feldspieler, die vom Bundesligisten zulasten der Talente eingekauft wurden. Doch heute konkurrieren ausländische Keeper mit den deutschen Talenten. Vor allem die nahe Schweiz hat sich einen guten Ruf erworben mit Jan Sommer, Gregor Kobel und Jonas Omlin. In der letzten Bundesliga-Rückrunde stand, bedingt durch den Ausfall Manuel Neuers, bei den Teams, die sich für die Champions League qualifizierten, kein einziger Deutscher im Tor. Spielpraxis können die Jungen so kaum sammeln, sagt Jörg Neblung. Und die Struktur der Fußballligen benachteilige den deutschen Nachwuchs.
Und wir erlauben den Vereinen, auch die, die nicht an Geldproblemen leiden, einfach die zweite Mannschaft abzumelden, zuletzt passiert in Wolfsburg. Leipzig hat es auch vorgemacht. Und Frankfurt ist die erste Mannschaft, die den Turnaround gemacht hat und die zweite Mannschaft wieder angemeldet hat, weil sie merken, uns geht eine wichtige Ausbildungsebene verloren. Und diese Ausbildungsebene betrifft massiv die Torhüter und die Defensivspieler, die einfach eben nicht mal mit 17 oder Bellingham 16 oder so einfach mal nach vorne sich durchdribbeln und dann irgendwie unbekümmert aufs Tor rennen, sondern auf dieser Position ist einfach Erfahrung schon essentiell. Und diese Spielerfahrung kriegen die Spieler nicht mehr. Die sitzen dann teilweise auf der Bank in diesen Teams, in diesen Erstligateams ohne zweite Mannschaft da hinten und kriegen keine Ausbildung.
Praxis, das ist der entscheidende Punkt. Darin sind sich alle einig. Das, was trainiert wird, muss ein Torhüter unter Wettkampfbedingungen immer wieder abrufen können, sagt Sepp Maier, der Welt- und Europameister.
Mit der Technik, da entscheidet sich dann ein Torhüter, ob er Weltklasse wird oder Bundesliga oder Regionalliga. Da entscheidet sich dann mit der Technik und mit dem Spielverständnis. Du musst ein Spielverständnis haben und die ganzen Angelegenheiten, du musst die ganzen Spielszenen, was die Spieler machen, du musst immer hellwach sein, obwohl du körperlich nicht angestrengt bist die ganze Zeit, aber du bist geistig angestrengt, weil du musst mitspielen. Und du musst vorausschauen, was könnte der machen, was kann der sein, was kann der machen. Und da musst du dann schon vorher dort sein. Und das ist sehr, sehr schwierig, das zu lernen.
Oder? Steh!
Das ist dann auch schon wieder Stellungsspiel, ist, ne? Dass man da richtig steht, im richtigen Winkel, dass man von da aus alle Chancen hat, da auch alles regeln zu können.
Für mich ist das der wichtigste Posten, Torwart, in der Mannschaft. Man kann da nicht immer wechseln, man kann nicht einfach den, einmal dem, einmal den. Wenn es um was geht, muss immer die Nummer 1 spielen. Und wenn einmal so Freundschaftsspiele sein, dann kann er mal spielen, da sagt keiner was.
Einsatzzeiten, sie sind und bleiben das A und O, wenn sich ein Talent zu einem Klassekeeper entwickeln soll. Jörg Nebelung wünscht sich daher für die Zukunft vor allem eines.
Dass die Trainer den Mut haben, diese Jungs aufs Spielfeld zu bringen bzw. einzusetzen, ihnen auch das Vertrauen zu geben, zu sagen, du bist jung, du darfst Fehler machen, aber wir glauben an dich. Ne? Also mach dir keine Sorgen, wir nehmen dich nicht sofort beim ersten Fehler wieder aus dem Tor. Die Trainer, die erzählen, dass sie von Woche zu Woche entscheiden, wer im Tor steht, die haben einfach grundsätzlich keine Ahnung vom Torwartspiel und von der Psyche eines Torhüters. Das muss man ganz klar konstatieren.
Eines ist klar. Ganz gleich, ob und wann Manuel Neuer zurückkehren wird. Es war schon weit besser bestellt um die deutsche Paradedisziplin, um das Torwartspiel. Noch leben vor allem die Nationalmannschaften von der Substanz. Eine Hoffnung aber bleibt den Clubs in der vertrackten Situation. An heimischen Vorbildern hat es jungen Spielern auf der Torwartposition nie gemangelt. Die Frage ist nur, wie lange noch? Aber vielleicht liegt die Zukunft des deutschen Torwartspiels ja auch bei den Frauen. Die jüngste Weltmeisterschaft muss ja nicht das letzte Wort gewesen sein.